Die Media Lounge Radio Show.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Der nächste Programmpunkt ist eine Lesung aus einem Drehbuch. Blühende Landschaften heißt das. Das ist eine politische Satire, ja, so ein bisschen in dem Stil wie Stonk. Politische Satire ist im Kino ein nicht so übliches Genre in Deutschland. Ich habe dieses Buch geschrieben, ich habe es noch nicht geschafft, es zu produzieren. Bin noch dabei, suche Produzenten. Und ja, wir lesen jetzt Auszüge aus diesem Buch. Ich gebe immer zwischendrin Erklärungen, wenn da irgendwie ein Sprung ist. Mir zur Seite sitzen Christiane Karstens und Achim Hall. Und mein Name ist Bertram von Boxberg. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Auszügen aus dem Drehbuch Blühende Landschaften. Dankeschön. Erstes Bild. Intro-Montage. Totale. Ein Dorf im Sonnenaufgang. Sommer. Ein schönes Bild. Fast zu schön, beinahe eine Idylle. Ein Hahn kräht. Fahrt durch den noch wie ausgestorben wirkenden Ort. Häuser, bei denen der Putz abblättert. Morsche Balken. Musik.
Ein Ort irgendwo in Deutschland. Irgendein Ort. Nennen wir ihn...
Das verrottete gelbe Ortsschild kommt ins Bild. Darauf ist zu lesen Neu-Altenburg.
Nennen wir ihn Neu-Altenburg.
Neben dem Ortsschild kommt ein Verkehrsschild ins Bild. Es ist ein Schild für eine Sackgasse. Darunter steht keine Wendemöglichkeit für LKW.
Ein ganz normaler Ort, in dem ganz normale Menschen leben. Menschen, die an diesem ganz normalen Morgen fröhlich einem neuen Tag entgegensehen.
Die Tür eines Geschäftes wird geöffnet. Wir schauen in das missmutige Gesicht von Hanna Bülke. Es ist das Schneidereigeschäft, das schon bessere Tage gesehen hat. Der Putz bröckelt. Hanna schaut in ihr eigenes Schaufenster, in dem ein paar unmoderne Kostüme ausgestellt werden. Das marode Schild über dem Schaufenster hat auch schon bessere Tage gesehen. Internationale Moden ist darauf zu lesen.
Der Edeka-Händler Bollwig kämpft schlecht gelaunt mit dem schweren, verrosteten Gittertor vor seinem Geschäft. Wie jeden Morgen will es sich nicht öffnen lassen. Leonie, eine junge Frau um die 20, kriecht lachend unter dem halb geöffneten Gitter hindurch. Kurz nachdem Leonie in dem Geschäft ist, fällt das Gitter wieder krachend in das Schloss. Wütend tritt Bollwig gegen das Gitter.
Moritz Wuttke, ein 20-jähriger junger Mann, dessen Kleidung fast schon verwahrlost ist, verlässt mit einem Besen ein kleines, etwas verfallenes Haus.
Radke, der Friseur, öffnet sein Geschäft. Trotzig und mit entschiedener Miene trägt er ein großes Stellschild aus seinem Geschäft und stellt es vor der Eingangstür auf. Auf dem Schild ist aber keine Werbetafel angebracht, sondern ein Wahlkampfplakat, das Radke zeigt. Auf dem Plakat steht zu lesen, Radke, unser Bürgermeister für Neu-Altenburg. Der Friseur schaut seinem Ebenbild auf dem Plakat entschlossen in die Augen. Moritz kommt mit seinem Besen am Friseurgeschäft vorbei und muss lächeln, als er Radke vor seinem eigenen Konterfei sieht.
Florian Schwarz öffnet die Tür seiner Druckereiwerkstatt, tritt ins Freie und verschließt die Tür gleich wieder. Er sieht müde aus.
Eine Satellitenschüssel wird auf ein Pickup geladen. Doberstein, ein Muskelprotz um die 30, besteigt den Pickup und fährt los. Auf seinem chaotischen Hinterhof sind mehrere Autowracks, darunter auch ein vollkommen vergammeltes Cabrio aus der Vorkriegszeit, zu sehen.
Ein mit einem Gerüst verstelltes und mit Planen behangenes Haus. Auf der Plane ist ein provisorisches Schild angebracht, auf dem steht Drogerie. Der Verkauf geht weiter. Inge Behrens, die Drogeriebesitzerin, eine Frau um die 80, wühlt sich durch die Plane vor ihrem Geschäft. Sie ist die Einzige, die den schönen Tag mit einem frohen Lächeln begrüßt. Der Pickup mit der Satellitenschüssel erreicht die Drogerie.
In Neu-Altenburg haben die Menschen damit begonnen, die Herausforderungen des neuen Tages zu meistern. Das machen sie wie jeden Tag mit großer Unverdrossenheit.
Gaststube zum Goldenen Ochsen. Wirt Hölscher stellt dem Drucker Florian Schwarz ein Herrengedeck auf den Tresen. Schwarz schüttet den Schnaps sofort hinunter.
Durch den Genuss alkoholhaltiger Getränke gelingt es dem Drucker Florian Schwarz, sich auch an diesem Morgen bereits zu früher Stunde vom Druck des Lebens zu befreien. Er beginnt, die Welt um sich herum zu vergessen.
Totale Straße Neu-Altenburg.
Noch kann sich hier in Neu-Altenburg keiner vorstellen, dass in diesem Ort bald nichts mehr so ist, wie es einmal war. Noch geht es in dem Dorf alles seinen gewohnten Gang.
Hanna Böke steht an ihrem Schaufenster, streicht mit einem Filzstift die Preise ihrer Waren durch und schreibt darunter neue, kleinere Zahlen. Über den durchgestrichenen Zahlen sind bereits viele durchgestrichene Preise. Moritz kommt mit seinem Besen an dem Geschäft vorbei.
Noch immer ist Hanna Böke der Meinung, dass sie durch entsprechende Maßnahmen die Nachfrage nach Schneidereierzeugnissen entscheidend beeinflussen kann.
Innen Wohnung Lehrer Wolter. Horst Wolter nimmt aus einem riesigen Bücherregal, in dem unüberschaubar viele Werke stehen, verschiedene Bücher und stopft sie in seine große Aktentasche.
Wie jeden Morgen ist der Geschichtslehrer Horst Wolter noch guten Mutes, dass er mit geeignetem literarischem Material seine Schüler an die wichtigen Eckpunkte der Weltgeschichte heranführen kann.
Innen Haus Kupala. Kupala kommt die Treppen seines Hauses herunter. Er geht vorbei an der großen Schiebetür, die zum dunklen Raum seines Vaters führt. Der alte Mann ist vollkommen mit seinem Stiefelputzen beschäftigt. Auf einem Tisch sind Armeen von Zinnfiguren zu sehen. Stumm schaut Kupala seinen greisen Vater an. Ohne ein Wort schließt er die Schiebetür und verriegelt sie.
Noch ist auch Bürgermeister Kupala der Meinung, dass die Vergangenheit seines Vaters der Zukunft seiner eigenen politischen Karriere nicht im Wege stehen kann.
Moritz schlendert mit seinem Besen durch die Hauptstraße des Ortes.
Auch Moritz Wuttke ist noch guter Hoffnung, dass der kleine Umweg, den er auch heute wieder einschlägt, um der Frau seines Lebens ganz nahe sein zu können, sich vielleicht einmal ausbezahlt.
Zweites Bild. Vor einer Industrieruine.
Moritz sieht den Hubschrauber näher kommen. Er blickt sorgenvoll in Richtung Himmel, immer näher kommt der Hubschrauber. Moritz versinkt in einem Wirbel aus Staub, der Hubschrauber landet.
Die Staubwolke lichtet sich. Von Moritz' Kunstwerk ist nichts übrig geblieben. Der Passagier des Hubschraubers, Paul Wellrath, verlässt mit dynamischen Schritten den Hubschrauber und geht auf den mit Staub bedeckten Moritz zu.
Hey, habt ihr sowas hier wie im Bürgermeister?
Klar, Kupala heißt er.
Okay, ja, und da gibt's sicher auch noch Rathaus hier, hm?
Gibt's, aber den Bürgermeister, den finden Sie jetzt beim Friseur. Am Dienstag, 16 Uhr, ist er immer beim Friseur.
Ja, danke auch.
Paul kümmert sich nicht weiter um Moritz und geht auf Neu-Altenburg zu. Moritz rennt mit seinem Besen hinter Paul her.
Worum geht's denn eigentlich so?
Megaprojekt, $160 Millionen, ein gigantischer US-Film, den wir hier vielleicht drehen wollen, wenn euer Bürgermeister sein Okay gibt.
Film?
Claro, Robert De Niro in der Hauptrolle.
Film? Ach, Film habe ich mir auch schon mal überlegt, so beim Film zu arbeiten, das wäre es doch eigentlich.
Wie alle Filmleute reagiert auch Paul etwas genervt auf Menschen, die meinen, unbedingt beim Film arbeiten zu müssen und versucht, den lästigen Moritz abzuschütteln.
Hey, braucht ihr da nicht noch Leute?
Eher weniger.
Moritz bemüht sich, auf Pauls Höhe zu bleiben.
Na, ich meine, ich könnte da was drehen, um vom Bürgermeister ein Okay für euren Film da zu bekommen. Ne? Also der Kupala, der Bürgermeister, der ist ja sozusagen fast mein Schwiegervater. Ja, also seine Tochter, also die Leonie, die arbeitet nämlich bei Edeka. Die ist seine Tochter und meine zukünftige...
Paul interessiert sich nicht für Moritz' Liebesgeschichten und erhöht die Geschwindigkeit. Drittes Bild.
Vor dem Friseur. Dicht gefolgt von Moritz hat Paul den Friseurladen erreicht. Mit einer kleinen Digitalkamera macht er Fotos von Neu-Altenburg. Vor dem Friseurladen wirft er einen kurzen Blick auf Radkes Wahlkampfplakat. Moritz und Paul betreten den Friseurladen. Viertes Bild. Friseurladen innen Tag.
Im Frisiersalon sitzt Hanna immer noch unter der Trockenhaube, während Radke Kupala die Haare schneidet. Paul stürzt auf den vermeintlichen Bürgermeister Radke zu.
Herr Bürgermeister, herzlichen Glückwunsch. Mit Ihrem Ort hier wird es bald aufwärts gehen. Vergessen Sie Arbeitslosigkeit und Wirtschaftsflaute. Ihr Ort ist nämlich ganz ideal für unser Filmprojekt. $160 Millionen. Ein gigantisches US-Produktions...
Ja, aber warum sprechen Sie mit dem Friseur, wenn Sie den Bürgermeister meinen?
Was?
Ich bin der Bürgermeister.
Ja.
Sagt Radke jetzt, der Friseur?
Ja, aber nur aufgrund einer ganz offensichtlichen Wahlmanipulation. Sie können ruhig mit mir reden. Ich werde diese Wahl nämlich annullieren lassen. Und da bin ich hier der Bürgermeister.
Lächerlich.
Nun lass doch den jungen Mann mal ausreden.
Ja, also wie gesagt, Mega-Filmprojekt, $160 Millionen. Wir in München machen die Motive vor Ort klar. Aber hinter uns stehen natürlich die Amerikaner. Robert De Niro wird übrigens die Hauptrolle spielen. Und wenn Sie ihr Okay geben, dann geht hier mächtig was ab. Hm?
Paul reicht Kupala eine Visitenkarte. Bürgermeister Kupala. Film? Nee, kann ich jetzt hier am Ort keine Unruhe gebrauchen. Film, wir brauchen jetzt keinen Film. Wir haben hier eine ganz andere Perspektive. Endlich beginnen sich Investoren für unseren Ort zu interessieren.
Na Mensch, die schreckt das doch ab, wenn sie hier am Ort von irgendwelchen Filmfritzen belästigt werden. Radke versucht, Paul ein wenig beiseite zu nehmen. Moritz verfolgt das Gespräch mit großer Spannung. Keiner der Anwesenden nimmt von Moritz besondere Notiz.
Investoren, glauben Sie ihm doch kein Wort. Seit 10 Jahren verspricht er irgendwelche Investoren. Und was ist? Nix ist. Wenn ich hier Bürgermeister geworden wäre, natürlich, dann könnten Sie sofort hier drehen.
Du bist aber nicht Bürgermeister geworden.
Ja, was ist denn das überhaupt für ein Film?
Ja, ganz großes amerikanisches Kino. Ein historischer Stoff, herrliche Massenszenen. Ja, da brauchen wir auch eine Unmenge an Komparsen. Da kann ja jeder hier im Dorf mitmachen, sich ganz anständig was dazu verdienen.
Ach ja, historischer Stoff mit historischen Kostümen?
Na, selbstverständlich, wunderbare historische Kostüme.
Anna hat ihre Trockenhaube beiseite geschoben.
Ja, also ich meine, das wäre das nicht ganz praktisch, wenn diese historischen Kostüme für die Komparsen gleich hier vor Ort geschneidert würden?
Na, super Idee, wenn Sie entsprechende Kapazitäten haben, hier vor Ort.
Ja, ja, das haben wir, das ist gar kein Problem, das haben wir.
Historischer Film? Ich habe mal gelesen, dass da die ganzen Antennen und Satellitenschüsseln dann so für so einen historischen Film abgebaut werden müssen.
Ja, ja, klar, muss natürlich erstmal abgebaut werden, aber dann auch wieder angebaut werden. Was meinen Sie denn, was da an Geld in die mittelständischen Betriebe hier vor Ort reingepumpt wird? Was das an Aufträgen gibt für Fernsehtechniker, Maler, Bautrupps, Elektriker? Denken Sie an das riesige Filmteam, was da versorgt werden muss. Wahrer Geldregen für den Einzelhandel hier vor Ort.
Kupala verfolgt misstrauisch die Ausführung des Aufnahmeleiters. Moritz blickt erwartungsvoll zum Bürgermeister. Hanna Böke rechnet sich bereits insgeheim aus, was für sie bei allem abfallen würde.
160 Millionen?
Dollar! Kupala, Bürgermeister, wann sollen denn die Dreharbeiten überhaupt losgehen hier?
Ja, letzte Augustwoche.
Ah, ganz, ist so ein bisschen hin, ne? Ganz schlecht. Da haben wir immer unser traditionelles Feuerwehrfest Ende August. Sie sehen, junger Mann, wir kommen da wohl nicht zusammen. Am besten, Sie suchen sich irgendeinen anderen Ort. Erwin, machst du mir das hinten noch ein bisschen kürzer? Mann, ich muss mich noch vorbereiten. Der Ministerpräsident will morgen klare Zahlen von mir auf dem Tisch liegen haben und ich quatsche hier über irgendeinen Filmschnickschnack.
Paul verlässt das Friseurgeschäft. Moritz stürzt hinterher. 5. Bild, Haus Kupala, Innentag. Wieder putzt der 90-jährige Vater Kupala seine schwarzen Schaftstiefel. Wieder kommt Kupala die Treppe runter. Der Bürgermeister ist makellos gekleidet, dunkler Anzug, Weste, Krawatte. Wieder schließt er seinen Vater in dessen Zimmer ein. 6. Bild, Vorhaus Kupala, Außentag. Kupala verlässt sein Haus. Er wirkt etwas nervös und schaut auf seine Armbanduhr. Kupala steigt in seinen Audi und fährt los. 7. Bild, Autobahn, Innen, Außentag. Kupala in seinem Audi. Musik aus dem Radio, gute Stimmung. Plötzlich zieht es den Wagen nach rechts. Nur mit Mühe gelingt es dem Bürgermeister, das Fahrzeug in der Spur zu halten. Kupala hält am Pannenstreifen und steigt aus. Er geht um den Audi und sieht das Malheur. Der rechte Vorderreifen ist platt. Er blickt auf die Uhr.
Scheiße, gerade heute, so ein Mist. So, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Der Bürgermeister Kupala kommt zu spät. Die amerikanischen Manager, die vom Ministerpräsidenten, der in diesem Buch Prott heißt, begrüßt worden sind, gehen gerade wieder. Der Bürgermeister ist zu spät wegen seiner Autopanne.
9. Bild, vor Staatskanzlei, Außentag. Gerade als Kupala mit seinem Wagen vor der Staatskanzlei erscheint, verlässt eine kleine US-Delegation das Gebäude. Die Manager steigen in ihre schwarze Limousine. Kupala verlässt abgehetzt seinen Wagen. Die Spuren des Reifenwechsels sind noch deutlich zu sehen. 10. Bild, Staatskanzlei, Innentag. Kupala betritt das Büro des Ministerpräsidenten.
Herr Ministerpräsident, entschuldigen Sie, es ist mir unendlich unangenehm, eine Reifenpanne. Ach, die Herren sind wohl schon weg?
Der Ministerpräsident betrachtet den Bürgermeister, der jetzt etwas hilflos dasteht. Der Reinigungsversuch von Anzughose und Gesicht ist nicht vollkommen gelungen.
Vielleicht besser, dass die Herren bereits weg sind.
So?
Kupala, Sie sind ja ein Glückspilz, ne? Ihr Ort wird aufblühen. Arbeitslosigkeit, soziale Probleme, Kriminalität, Rechtsradikalismus. Das wird in Neu-Altenburg bald vergessen sein. Ich habe nämlich einen Investor.
Herr Ministerpräsident.
Ja, ein Mammutprojekt, gigantisch. Und diesmal sind unsere Partner die Amerikaner.
Ach, die Amerikaner schon wieder. Ich weiß doch alles, 160 Millionen Dollar.
Mindestens. Sind Sie bereits informiert?
Ich fürchte ja, letzte Augustwoche.
Letzte Augustwoche? Woher wissen Sie das alles? Das ist ja.
Man hat uns in Kenntnis gesetzt, extra mit einem Hubschrauber hat man uns besucht. Hier zu einer Münchner Telefonnummer, ein Paul Bellrath. Sie machen für die Amerikaner die Motivation vor Ort klar oder sowas.
Kupala gibt dem MP die Karte von Paul.
Trans All Medium Pool. Tja, die Amis gehen da gleich viel professioneller vor. Hm? Engagieren gleich einen ganzen Medienpool.
Prott legt die Visitenkarte von Paul auf seinen Schreibtisch, wo sie liegen bleiben wird.
Ja, aber wir haben abgelehnt.
Bitte?
Wir in Neu-Altenburg wollen das nicht.
Ich habe mich doch wohl verhört.
Ja, wir haben da eine ganz klare Haltung. Nein. Außerdem haben wir auch überhaupt keine Zeit in der letzten Augustwoche.
Der Ministerpräsident fixiert den Bürgermeister.
Ihnen ist aber schon klar, wer da in den letzten Augustwochen nach Neu-Altenburg kommen will?
Ja, völlig klar. Ich habe den Namen zwar wieder vergessen, scheint aber berühmt zu sein. Trotzdem nein.
Und warum, wenn man mal ganz höflich fragen darf?
Wir haben da unser Feuerwehrfest.
Ihr Feuerwehrfest?
Ja.
Da wollen die Amerikaner ein riesiges Projekt in ihrem verrotteten Dorf durchziehen. Arbeit, Wohlstand, Aufschwung für alle. Aber die Neu-Altenburger besorfen sich lieber unter ihrer Feuerwehrspritze.
Naja, vielleicht könnte man ja...
Wollten Sie nicht für den Landtag kandidieren? Mir war doch irgendwie so, oder?
Ja, Herr Ministerpräsident, das war doch längst besprochen.
Dummerweise sind wir in der gleichen Partei. Ich muss mir das also nochmal gut überlegen. Und Sie, Kupala, Sie begeben sich jetzt in Ihr Kaff und bereiten mit aller Kraft und allem Enthusiasmus die letzte Augustwoche vor. Ich will, dass die Amerikaner beeindruckt sind, wenn sie kommen. Es muss alles so sein, wie die Freunde aus Übersee es sich immer vorstellen. Besser noch, sie sollten überrascht sein. Ihre Vorstellungen sollten übertroffen werden. Auf Wiedersehen.
Kupala verlässt gesenkten Hauptes das Büro des Ministerpräsidenten.
So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Also das ist hoffentlich klar geworden, dass der Ministerpräsident natürlich an andere Investoren denkt als an die Filmleute. Der hat nämlich Leute aus Silicon Valley. Und das ist alles ein Riesenmissverständnis, auch mit der letzten Augustwoche. Da wollte der Ministerpräsident nämlich, dass der Direktor dieses Silicon Valleys kommt und diesen Ort besucht, was er später auch machen wird. Das wird dann sehr verhängnisvoll werden. Jetzt machen wir einen Zeitsprung. Kupala ist natürlich jetzt dafür, weil seine eigene Karriere damit zusammenhängt. Und auch alle Leute im Ort sind dafür, haben aber allerdings noch keine Ahnung, was in dem Film eigentlich spielt, in welcher Zeit der spielt. Das wird sich jetzt rausstellen. Weil man hat Moritz, der das Ganze ja so ein bisschen an sich gerissen hat, der aus seiner eigenen Lethargie durch diesen Film versucht rauszukommen und sich an diesen Produktionsleiter hängt, der war in München und wird jetzt in der nächsten Szene zurückkommen. Und die Szene beginnt mit einem Fest vor der Drogerie von Inge, weil sie die einzige ist, die in dem Ort, der wie gesagt etwas marot ist, renoviert und saniert hat. 12. Bild, vor Drogerie Inge. Außen, Abend, Nacht. Die Neu-Altenburger jubeln, aber weder bejubeln sie den Kaiser noch irgendeine andere. Achso, ich muss sagen, in der Szene davor hat Moritz Kostüme bekommen, weil die haben alle gesagt, die Schneiderin hat gesagt, wenn ich das nähen soll, brauche ich Musterkostüme, um schon mal so ein bisschen was zu machen. Und Moritz war sehr geschockt, als er in der Münchner Produktionsfirma den Raum mit dem Kostüm gesehen hat. Alles Nazi-Uniformen, Hitler-Fahnen, Hitler-Büsten. Und er hat in seinem Wagen von dem Paul Wellrath bekommen, also den ganzen Wagen voll SS-Uniformen und SA-Uniformen und dem Üblichen aus der Zeit. Das fand er nicht so schön, aber er hat es einfach in seinen Wagen getan. Und er weiß schon, worum es geht. Und die anderen werden es jetzt erfahren. Die Neu-Altenburger jubeln, aber weder bejubeln sie den Kaiser noch irgendeine andere zweifelhafte Figur deutscher Geschichte. Sie bejubeln Inge Behrens, die gerade dabei ist, die Feier zu ihrer Einweihung ihrer Drogerie zu eröffnen. Alle Neu-Altenburger sind anwesend, nur Moritz noch nicht. Die Drogerie strahlt in neuem Glanz. Vor der Drogerie ist ein üppiges Buffet aufgebaut. Der Wirt, Willi Hölscher, hat seine transportable Zapfanlage installiert. Inge bekommt von Hanna Bülke einen riesigen Blumenstrauß überreicht. Andere umarmen Inge. Man spürt, der Ort freut sich über die restaurierte Drogerie. Der 90-jährige Vater von Kupala sitzt in einem Rollstuhl vor der Drogerie.
Liebe Freunde, ich bin gerührt von dem schönen Fest, das ihr hier für mich ausrichtet. Ich danke euch, ich danke jedem Einzelnen, dass ihr alle mitgearbeitet habt an der Renovierung meiner Drogerie. Das ist ein glücklicher Tag für uns alle. Das Buffet ist eröffnet.
Applaus. Ein rauschendes Fest beginnt. Für einen kurzen Moment vergessen die Neu-Altenburger ihre Sorgen und Nöte und ihre Streitigkeiten. Auf einer Tanzfläche wird getanzt. Flori Schwarz, der Drucker, reißt sich zusammen und trinkt Cola. Mitten während des Höhepunktes des Festes nähert sich ein rostiger, roter Transporter. Moritz springt aus dem Wagen und überreicht ihr einen riesigen Blumenstrauß. Die Tanzfläche leert sich langsam. Alle interessieren sich für die Neuigkeiten, die Moritz von der Münchner Filmfirma mitbringt. Hanna stürzt als Erster auf Moritz zu, dann ist Moritz umringt von neugierigen Neu-Altenburgern.
Ja, also und in welcher Epoche soll der Film nun spielen?
Musst du in die Karre da gucken, dann weißt es.
Kupala geht als erstes auf Moritz' Wagen zu, eröffnet die Tür, blickt in das Innere des Wagens, blickt auf SS- und SA-Uniformen. Hakenkreuzfahnen und Hitlerbildnisse sind auf der Ladenfläche zu sehen. Kupala stockt der Atem. Er schlägt die Wagentür wieder zu. Dann fällt sein Blick auf seinen greisen Vater im Rollstuhl und er eilt auf ihn zu. Diese Reaktion des Bürgermeisters verstärkt das Interesse der Neu-Altenburger am Inhalt auf der Ladenfläche. Hanna öffnet gleich die Tür des Wagens wieder. Sie nimmt eine SS-Uniform aus dem Wagen.
Tja, gar kein Problem. Das sind ja ganz einfache Schnitte. Wie viele Leute soll ich denn einkleiden?
Ja, die meinen so viele Komparsen wie möglich.
Kupala schiebt seinen alten Vater vom Ort des Geschehens weg. Immer mehr Neu-Altenburger drängen sich um Moritz ins Wagen. Eine Schlacht um die Kostüme beginnt. Moritz geht auf Leonie zu.
Florian Schwarz, der Drucker, hat sich ein großes Bild von Hitler gesichert. Tommy und Nils, die beiden Skinheads, prügeln sich durch die Masse, um an eine Uniform heranzukommen.
In welchem Jahr genau spielt denn der Film? Um was geht's denn da?
1938. Es werden hunderte von Komparsen gesucht und die sollen dann einem Schauspieler, der Hitler spielt, zujubeln.
Aha. Schulzki hat sich eine SS-Uniform ergattert. Sie scheint zu passen und er stürmt auf Moritz zu.
Was ist denn die erste Komparsenprobe? Wann ist sie denn?
Walter, der Lehrer. Wir sollen Hitler zujubeln? Na, das wüsste ich aber.
Ist doch bloß ein Spiel, ein Film.
Mit dieser Zeit spielt man nicht.
Moral, Memme, reichst du nicht, wenn du unserer Jugend mit deinem penetranten Antifaschismusunterricht nervst?
Einige Jugendliche applaudieren.
Welcher? Der Wirt. Wollt ihr wirklich diese Mörderuniform anziehen?
Ja, das wollen wir.
Doberstein streift sich demonstrativ eine SS-Jacke über, die ihm natürlich zu eng ist.
Faschist.
Das nimmst du jetzt aber zurück, ja?
Faschist, schau dich doch mal an.
Doberstein geht auf Hölscher zu und schlägt ihm ins Gesicht. Der Polizist Thierse zieht sich vornehm zurück, um nicht irgendwie in diese Auseinandersetzung hineingezogen zu werden. Inge Behrens beobachtet sorgenvoll, wie ihr Fest umkippt. Zwischen Hölscher und Doberstein beginnt eine wilde Hauerei, in die sich auch andere Neu-Altenburger einmischen. Unbeeindruckt von den tumultartigen Zuständen haben sich die beiden Skinheads, Nils und Tommy, je eine SS-Uniform angezogen, komplett mit Stahlhelm. Sie sind auf Moritz' Wagen gestiegen und recken den Arm zum Faschistengruß. Kupala, der seinen Vater nach Hause gebracht hat, sieht voller Entsetzen, wie sich Inges Party zwischenzeitlich entwickelt hat.
Heil Hitler, was ist denn das hier für eine schlappe Fete?
Irgendwelche Kanaken hier oder Judenschweine?
Der Streit der Neu-Altenburger verstummt schlagartig. Geschockt blicken alle auf die beiden Skinheads. Die fühlen sich plötzlich verunsichert und steigen vom Wagen. Radke klebt seinem Sohn Nils eine. Hanna zieht Tommy die SS-Jacke aus. Na, fabelhaft. Das ist ja eine fantastische Vorstellung, die ihr mir hier zu meinem Eröffnungsfest gebt.
Inge, wir alle wissen, du hast Schweres mitgemacht damals. Wir wollten wirklich nicht, dass du an deinem Ehrentag daran erinnert wirst.
Ja, ich möchte überhaupt nicht daran erinnert werden, an überhaupt keinen Tag. Bei den Neu-Altenburgern machte sich eine Art schlechtes Gewissen breit. Einige beginnen, die Uniform wieder in den Wagen zu legen, andere folgen.
Bürgermeister Anwärter Radke. Und nun? Na, wie geht's nun weiter?
Walter, lass uns diesen Film einfach absagen.
Kommt doch überhaupt nicht in Frage.
Wolwig, der Edeka-Händler, genau. Hölscher, der Wirt. Wenn wir uns schon bei der Kostümprobe die Körper einhauen, möchte ich nicht wissen, wie es erst dann beim Drehen wird.
Nils, Skinhead.
Geil, die Amis mögen Action.
Und Radke? Vielleicht weiß ja unser schlauer Bürgermeister, wie es nun weitergehen soll. Hm?
Ja, alle blicken auf Kupala.
Ja, absagen können wir den Film auf keinen Fall. Walter, der Lehrer, und warum nicht? Weil, ganz einfach, Moritz, welche Anweisung hast du denn bekommen? Ich meine, Probentermine für die Komparsen und so, musst du irgendwas bekommen haben an Informationen. Moritz, da ist noch nichts klar von den Terminen hier. Kupala, ja, das ist gut. Dann kümmern wir uns jetzt nicht weiter um den Film und warten, bis wir wieder von denen hören. Und jetzt feiern wir weiter.
Friseur Radke. Tja, das ist unser Bürgermeister. Abwarten auf bessere Zeiten. Aber ich sage euch, das machen wir nicht mehr lange mit. Ich sage euch, was wir machen. Wolwig, komm Radke, lass es. Jetzt wird gefeiert. Die aus München werden sich schon noch rechtzeitig melden.
Radke hat eine Rede vorbereitet, die er aus seiner Jacke holt.
Mitbürger, Freunde, die Zeit des Wartens ist vorbei. Was haben uns denn die letzten Bürgermeisterwahlen gebracht? Was ist denn geschehen seitdem? nichts.
Aber Radke kann seine Rede nicht vollenden. Keiner hört dem Friseur, der so gerne Bürgermeister wäre, zu.
Hölscher, wo bleibt da die Musik? Wir lassen uns nicht vom paar scheiß Uniformen Inges Feier versauen. Moritz, fahr die Scheiße weg. Musik.
Hölscher erhält breite Zustimmung. Alle Requisiten und Kostüme sind in den Wagen zurückgelegt worden. Moritz besteigt seinen alten Transporter. Hanna schaut dem wegfahrenden Wagen nachdenklich hinterher.
So, jetzt gibt es wieder einen kleinen Zeitsprung hier in unserer Lesung. Also man einigt sich darauf, dass man, wie die Deutsche das gerne tun, abwartet und nichts tut. Der Transporter mit den Uniformen und den Sachen kommt in irgendeinen Schuppen bei Moritz und steht da rum und man will einfach abwarten. Inzwischen ist es aber so, dass natürlich die Leute im Ort, die arbeitslos sind und gerne Aufträge hätten, es sind ja da viele versprochen worden, also vor allem für die Schneiderin, aber auch für den Antennenbauer Doberstein, die natürlich gerne bei dem Film mitmachen würden und eigentlich einige sich auch schon insgeheim vorbereiten auf diese Dreharbeiten. Und das beginnt jetzt. 14. Bild.
Vor Haus Moritz. Nils und Tommy knattern die Straße mit ihren Mopeds entlang. Dann aber stellen sie den Motor ab und schleichen sich zu Fuß in Richtung Moritz' Haus. Noch brennt Licht bei Moritz und seiner Mutter. Aus dem Haus dringen Fernsehgeräusche. Ganz vorsichtig nähert sich Moritz dem Transporter, in dem immer noch die Uniformen liegen.
Schlafzimmer Hanna, Innennacht. Hanna schläft tief, wird aber geweckt durch entfernte, sehr laute Musik, die ein Kenner der rechten Szene sofort einordnen könnte. Hanna Böke wälzt sich aus ihrem Bett. Haus, Hanna, Keller, Innennacht. Hanna geht durch den Keller, die Musik ist jetzt sehr laut.
Hättet ihr jetzt vielleicht mal die Güte, also die Musik auf Zimmerlautstärke umzuschalten?
Die Schneiderin öffnet die Tür zum Partykeller ihres Sohnes und erschrickt. Die NS-Reliquien von Tommy kennt sie. Aber nun treten ihr Sohn und sein Freund Nils ihr in SS-Uniform entgegen und üben Hitlergrüße. Hanna Böke erstarrt.
Hey Mutti, gut, dass du kommst. Wir wollten dich gerade fragen, ob du die Hosen da etwas enger machen könntest.
Ich glaube, ich spinne. Das wird ausgezogen und zwar sofort.
Ja, ja.
Ich sagte sofort ausziehen.
Aber Mutti, jetzt so vor dir?
Wenn ich sofort sage, meine ich sofort.
Aber...
Also, na, wird's bald ausziehen, habe ich gesagt.
Das sage ich meinem Alten, dass ich mich hier vor Ihnen ausziehen muss.
Ja, dann warte mal ab, was ich deinem Alten sage.
Schneiderei in Nacht. Hanna Böke wirft die SS-Uniform in eine große Kiste und verschließt sie. Dann aber zögert sie. Sie geht zum Regal mit den Stoffballen. Sie überlegt einen Moment. Dann nimmt sie einen schwarzen Stoffballen heraus. Sie vergleicht den Stoff der Ballen mit dem Stoff der Uniformen. Einer der beiden Stoffe scheint zu passen. Hanna beginnt, den schwarzen Stoffballen zuzuschneiden.
Die Produktionsfirma Transall Innentag. Hektik in dem Büro der Transall-Filmproduktion in München. Ein Fax kommt aus einem Gerät. Paul nimmt das Schreiben, überfliegt es und eilt zum Produzenten.
Hey, hier ein Fax aus L.A. Wird dich freuen. Sie haben das Buch nochmal gekürzt.
Ja, und? Was fliegt raus?
Die ganze Intro ist kürzer. Und dann diese Massenszene. Hitler im offenen Wagen, wo die Leute da in einem kleinen Ort jubeln. Ersatzlos gestrichen.
Na, Gott sei Dank. Diese Szene war überflüssig wie ein Kropf.
Paul will schon wieder das Büro verlassen.
Na, dann sage ich den im Kaff mal ab, okay? Wie hieß denn dieser Ort nochmal, verdammt?
Warte mal, kostet uns das, wenn du da jetzt noch nicht absagst?
Nee, sie haben von uns ja noch eine Kiste mit Kostümen. Aber wir haben da im Moment keinerlei Cashflow.
Ja, dann sag mal das Motiv noch nicht ab. Du kennst doch unsere Freunde aus L.A. Nachher überlegen die sich's und machen den Strich wieder auf. Und dann und was wir haben, das haben wir. Absagen können wir immer noch. Hey, machst du mir nochmal einen Kaffee?
19. Bild, Wohnung Wolter, Innennacht. Florian Schwarz, der Drucker, hat den Lehrer Wolter besucht. Auf dem Schreibtisch liegt eine Seite des Blattes mit dem Kopf des völkischen Beobachters. Wolter schaut misstrauisch auf das Druckererzeugnis.
Für eine Ausstellung?
Lehrer Schwarz?
Nein, Schwarz ist der Drucker. Wolter ist der Lehrer.
Geschichtswerkstatt in Gera?
Na, ich weiß nicht. Alles sehr merkwürdig. Auch die Frisur von dir.
Na, das ist doch Trend.
Und... Aus welcher Zeit sollen die Zitate für dein Faksimili sein?
Naja, so 1938.
Flo, ich habe da eine ganz klare Haltung. Ja, für diesen Film gebe ich mich nicht her. Du, da weißt du bei mir auf Granit.
Was für ein Film? Aber gut, sag ich den Auftrag eben ab. Müssen die antifaschistischen Ausstellungsmacher sich eben was anderes ausdenken? Wird die Ausstellung wahrscheinlich gekippt? Hm? Schade.
sich sogar schon 12 ehemalige Zwangsarbeiter angemeldet haben.
Wolter blickt auf das Logo des völkischen Beobachters.
Das Hakenkreuz ist übrigens falsch rum. Das muss so.
Ach, ist ja nun auch egal. Hm?
Naja, meine Material hätte ich ja, klar. Ist ja mein Gebiet, sammle ich ja.
Wolter holt aus verschiedenen Aktenordnern ganz behutsam alte, vergilbte Zeitungen raus. Auch einige völkischen Beobachter. Er ist stolz auf diese Sammlung.
Fantastisch. Wer benutzt denn diese Schätze auch im Unterricht?
Nein, nein, das ist ja ganz paröses Papier. Das würde Schülerhände gar nicht überleben.
Stell dir mal vor, wie spannend dein Unterricht mit dem Material wäre. Was du bräuchtest, wären eigentlich nur gut gemachte Faksimiles.
Hm? Wolter denkt nach.
So, jetzt ist wieder ein kleiner Zeitsprung. Wolter gibt ihm den völkischen Beobachter. Der Drucker Schwarz druckt mal so einen kleinen völkischen Beobachter, weil der will natürlich Requisiten drucken für den Film und natürlich Geld verdienen. Und Wolter benutzt den völkischen Beobachter oder die Faksimiles dann tatsächlich im Unterricht, was zu einer sehr spannenden Unterrichtsstunde tatsächlich führt. Aber leider fehlen dann 2 Faksimiles. Das merkt der Wolter gar nicht so. Aber man kann sich schon denken, wer die Faksimiles, in wessen Tasche die da gewandert sind. Das wird gleich in der nächsten Szene eine Bedeutung haben. In der nächsten Szene geht es um eine Geburtstagsfeier im Goldenen Ochsen.
Goldener Ochse in der Nacht. Geburtstagsfeier im Goldenen Ochsen. Bollwig wird 50 und feiert groß. Bis auf Kupala und Moritz ist fast das ganze Dorf im Goldenen Ochsen.
Hey, Willi, machst du mal eine Runde Bier für alle und einen Doppelten?
Auf Bollwig und die nächsten 50 Jahre, ruft der Friseur Radke.
Bruno Thierse, der Polizist, betritt die Kneipe in seiner grünen Polizeiuniform und wirft seine Mütze auf den Tisch.
Glückwunsch, Bolli. Abend allerseits.
Hey, Bruno, bist du im Dienst oder säufst du mit?
Scheißdienst, Doppelten.
Allgemeines Anstoßen. Das unvermeidliche Hoch soll erleben, wird angestimmt. Zunächst bemerkt keiner, dass die Tür aufgeht und Tommy und Nils die Kneipe betreten. Und zwar in SS-Uniform mit Stahlhelm und Koppel. Sie bauen sich an der Tür auf und entbieten den Hitlergruß.
Heil Hitler!
Ich liebe unser Führer!
Das hat gesessen. Das Geburtstagsständchen erstirbt schlagartig. Hanna Böke steht auf, aber sie hat nicht die Kraft, etwas zu sagen.
Was glotzt ihr denn so? Habt ihr noch niemals deutsche Männer gesehen?
Gestapo! Razzia! Irgendwelche Kanacken hier?
Die Gäste in der Kneipe sind unfähig zu irgendeiner Reaktion. Hölscher ergreift die Initiative.
Sag mal, Bruno, möchtest du nicht mal eingreifen? In meiner Gaststätte werden gerade strafbare Handlungen begangen.
Jo, bin ich im Dienst oder was?
Wenn ich einen Strafantrag stelle, bist du im Dienst.
Bruno Thierse setzt lustlos seine Mütze auf.
Was denn, du erstattest jetzt Strafantrag?
Worauf du einen lassen kannst.
Thierse setzt sich seine Mütze auf, nimmt seinen Notizblock und geht auf die Jungs zu.
Ey Mann, sei doch cool, ist ein Spaß, oder? Willi Hölscher, der wird klar. Wenn ihr verknackt werdet dafür, dann lache ich sogar drüber.
Lehrer Wolter findet langsam seine Ruhe wieder. Er erhebt sich und geht auf den Polizisten zu.
Ich würde mich gerne der Anzeige anschließen.
Oh Mensch, Horst, muss das sein?
Tommy? Du
musst ja alles doppelt ausfüllen.
Tommy, der Skinhead? Das verstehe ich doch nicht. Sie haben es doch erst drauf gebracht.
Tommy holt aus der Uniformjacke den völkischen Beobachter und entfaltet ihn.
Wo habt ihr denn den Scheiß her?
Florian Schwarz rutscht ungemütlich auf seinem Stuhl hin und her. Alle begutachten den völkischen Beobachter.
Das verteilt Herr Wolter bei uns im Unterricht.
Ja, aber das ist doch ganz anders gewesen.
Der völkische Beobachter macht die Runde.
Es ist ja wirklich interessant.
Horst, wenn du deine Anzeige gegen die Jungs zurücknimmst, dann erstatte ich gegen dich auch keine Anzeige.
Na, das ist ja absurd. Willi Hölscher, der Wirt, kommt diese Faschozeitung echt von dir, Horst? Na, das sind Nachdrucke, die hat der Flori gemacht.
Alle blicken auf den Drucker. Nur Radke beobachtet die Runde mit gespanntem Interesse und wartet auf einen passenden Moment, sich einzuschalten.
Was starrt ihr mich denn so an? Wieso druckst du denn diesen politischen Schriften, völkischer Beobachter? Wieso? Na, für den Film natürlich. Da werden doch Requisiten gebraucht.
Aha, ich wusste es doch.
Film? Ja, aber wir wollten doch warten, bis genaue Anweisungen aus München kommen.
Radke, der Friseur?
Warten. Das ist ja die Politik unseres Bürgermeisters. Aber wollen wir uns denn zu Tode warten? Wir brauchen jetzt Aufträge. Da liegen 160 Millionen rum und unseren Betrieben steht das Wasser bis zum Hals.
Wo er recht hat, hat er recht. Wolter, der Lehrer, soll das heißen, ihr wollt, dass dieser faschistische Film hier gedreht werden soll?
Genau das soll es heißen.
Protest. Ich lasse nicht zu. Ich werde jeden anzeigen, der hier in einer SS-Uniform rumläuft. Ja, das werde ich.
Bitte, 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 bitte nicht.
Radke geht bedrohlich auf Wolter zu.
Überleg dir das genau, Wolter. Immerhin hast du nationalsozialistisches Propagandamaterial in der Schule verteilt. Denk mal nach, was die Schulaufsichtsbehörde dazu sagen wird.
Wolter fühlt sich sichtlich unwohl in seiner Haut.
Wenn es sich bei den völkischen Beobachtern allerdings um Filmrequisiten handelt, tja, dann ist dagegen ja nichts einzuwenden.
Polizist Thierse?
Sehr gut. Dann hat sich das ja mit den Anzeigen gegen die Jungs wohl auch erledigt, ne? Dann war Ihr Auftritt hier eben, das erste Komparsentraining. Spart mir eine Menge Arbeit.
Thierse klappt seinen Anzeigenblock wieder zusammen. Er erhält Zustimmung. Radke steigt auf einen Stuhl.
Mitbürger, Freunde, die große Stunde ist gekommen, wo wir endlich ganz offiziell und offen mit den Vorbereitungen für die Dreharbeiten beginnen können. Wir sollten jetzt sofort unser erstes Komparsentraining abhalten, als eindrucksvolle Demonstration, damit alle, die noch schwanken, sich uns anschließen.
Radke erhält Applaus. Wirt Hölscher beobachtet das Treiben in seiner Kneipe skeptisch.
Natürlich, da sind wir jetzt wohl einig, muss das alles in geordneten Bahnen ablaufen.
Lehrer Wolter, das ist ja wohl das Mindeste.
Deshalb muss jemand die Koordination der Vorbereitung übernehmen.
Ja, sehr richtig. Wir sollten mal ganz schnell den Moritz holen. Also immerhin ist ja der First Location Manager.
Hanna, die Schneiderin.
Also ein Scheißdreck ist der. Der ist doch schuld, dass sich hier denn nichts weitergeht, weil es wird doch alles wieder vertrödelt.
Bollwig?
Gebt dem Jungen doch eine Chance.
Der Wirt Hölscher hat lang genug geschwiegen.
So, jetzt sage ich auch mal was. Der Goldene Ochse besteht seit 1898. Und mein Großvater hat es mit dem Leben bezahlt, dass in diesem Lokal nie eine Nazi-Uniform gesessen hat. Und ich lasse nicht zu, dass im Goldenen Ochsen SS-Aufmärsche organisiert werden.
Willi, wenn du uns hier nicht haben willst, dann trink doch dein schades Bier alleine. Wir treffen uns alle bei mir im Geschäft.
Hanna Böke verlässt als erstes den Goldenen Ochsen. Dann nach und nach alle, bis nur noch Wolter und Thierse im Gastraum sind. Einen Moment sehen sie sich an. Dann verlässt auch Wolter das Lokal.
So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Inzwischen findet auf dem Sportplatz des Dorfes Neu-Altenburg eine Probe statt. Also die Komparsen üben marschieren. Der Edeka-Händler stellt ein paar Fackeln zur Verfügung. Und die gehen alle mit Fackeln durch den Ort, ja, für ein Komparsentraining.
21. Bild, Drogerie, Innen, Außen, Nacht. Inge Behrens füllt die Regale auf. Durch den Schein der Fackeln, der durch ihr Ladenfenster schimmert, wird sie aufmerksam und blickt nach draußen. Entsetzt sieht die alte Frau die Neu-Altenburger, teilweise in Uniform, teilweise in Zivil, über die Straße marschieren. Besonders schockiert ist die alte Dame, als sie Moritz sieht. Von außen, Moritz sieht Inges entsetztes Gesicht, aber er geht weiter. Innen, Inge muss sich setzen und das Geschehene erst einmal verarbeiten.
Haus Wolter, Schlafzimmer, Innennacht. Horst Wolter, der Lehrer, hat bereits die Hosen einer SS-Uniform an und zieht sich nun in einer Mischung aus Abscheu und Faszination die Uniformjacke an. Er betrachtet sich im Spiegel, schüttelt den Kopf. Dann versucht er, eine aufrechte Haltung anzunehmen, muss lachen. Das Lachen erstirbt. Er knöpft die Uniformjacke wieder auf, dann überlegt er einen Moment, knöpft sie wieder zu. Er zieht Schuhe an. Seine schwarzen Schuhe mit der schweren Ledersohle. Jetzt fühlt er sich schon besser. Er knallt die Hacken zusammen und betrachtet sich im Spiegel. Er geht in aufrechter Haltung und nicht wie sonst gebeugt durch den Raum. Diese Haltung beginnt ihm zu gefallen. Er streicht sich seine Haare glatt nach hinten. Er übt den Hitlergruß. Ohne anzuklopfen kommt seine Frau Helga ins Schlafzimmer. Sie erstarrt.
Horst!
Wolter erschreckt, fällt gleich wieder in seine leicht gekrümmte Haltung zurück. Ja, Helga, jetzt begreife ich, wie eine Uniform einen Menschen verändern kann. Es ist wirklich erschreckend. Bild Edeka, Innen, Tag. Leonie sitzt wie immer an der Kasse. Sie sieht traurig und übernächtigt aus. Sie hat versucht, ihre verquollenen Augen unter einer Schicht Schminke zu verbergen. Schwarz betritt mit einem großen Stapel frisch gedruckter Zeitung das Geschäft und geht auf Leonie zu.
Sag mal, kann ich ein paar von den Dingern bei euch in Kommission geben?
Leonie nimmt sich eine der Zeitungen.
Völkischer Beobachter? Mit dem Datum von heute?
Na, was sollen die Leute mit irgendwelchen Nachdrucken von damals? Hm? Menschen wollen doch erfahren, wie sie sich auf die Dreharbeiten vorbereiten können. Hier, alte Fotos von Neu-Altenburg. Aber auch ein Lexikon, Fachbegriffe der Nationalsozialisten. Die ganzen Artikel schreibe ich selber. Na, Stück 3 Euro.
Gauleiter Kupala. Ist damit mein Vater gemeint?
Klar doch, ist so witzig. Lernen die Leute gleich, wie damals geredet wurde.
Schwarz legt die Bildzeitung, das Lokalblatt und die Frankfurter Rundschau, die neben Leonies Kasse gelegen haben, beiseite und legt die Völkischen Beobachter hin. So, jetzt müssen wir uns hier. So, jetzt geht alles weiter. Also inzwischen hat sich der Ort schon sehr verändert, also vor allen Dingen auch baulich. Man hat also die Häuser wieder patiniert, wie das im Film heißt, also aufs Jahr 1938 zurückgebracht. Und im Ort laufen alle mit Uniform rum, alle haben so diese komischen Haarfrisuren. Und es gibt eine große Probe. Radke hat es inzwischen geschafft, die Führung der Proben an sich zu reißen. Sein erster Schritt dann doch vielleicht Bürgermeister zu werden. Und wir erleben jetzt eine der großen Proben. Es ist auch gar nicht mehr so lange hin bis zum August. Und das ist Straße außen Tag. Achso, Radke ist jetzt, Radke spielt natürlich das Double für Robert De Niro und ist in dem in einem alten hergerichteten Cabrio und steht quasi in diesem Cabrio, ja, in einer Pose, die wir aus Bildern kennen, und ja, spielt Robert De Niro, der später Hitler spielen soll.
Straße außen Tag.
Radke genießt den Jubel, den ihm die Massen darbringen. Der Wagen fährt jetzt an der Stelle vorbei, an der Wolter eine Lücke gelassen hat. Radke nimmt sein Megafon und stoppt den Wagen.
Wolter, was ist das denn für eine Schlamperei? Warum steht hier denn keiner? Wolter!
Ängstlich löst sich Wolter aus einer SS-Gruppe und geht verschreckt in gebückter Haltung auf Radke zu.
Melde, ich fand es angebracht, dass, weil die Inge...
Wolter, auf eine klare Frage, eine klare Antwort.
Jawohl, wegen Inges Drogerie da.
Wolter zeigt auf Inges Drogerie. Jetzt wird es selbst dem Dümmsten klar, dass Inges Drogerie das einzige Gebäude im Ort ist, das im modernen Glanz erstrahlt.
Was seid ihr denn für ein Sauhaufen? Warum hat denn keiner der armen Inge geholfen, ihren Laden aufs Jahr 38 zu bringen? Soll die alte Dame das dann selber machen?
Wir haben es ja doch angeboten, keine Chance.
Meine Requisiten hat sie auch nicht haben wollen. Und was ist das da oben, Dummerstein?
Ihr lässt mich nicht aufs Dach, um ihre Antenne da abzumachen. Wolter, ist doch alles nicht so schlimm, Kinder. Dann machen die vom Film dann eben da einen Zwischenschnitt, wo Inges Drogerie ist.
Unfug, ich sag euch, was passiert. Die blasen den ganzen Dreh hier ab, wenn wir den in einen Ort abliefern, in dem man an allen Ecken und Kanten nichts mehr drehen kann.
Ja, dann lass uns doch noch mal mit der Inge reden.
Alle bewegen sich auf die Eingangstür der Drogerie zu. Inge kommt aus ihrem Geschäft. Sie stellt sich vor der Tür auf. Inge Behrens.
Meine Drogerie bleibt so, wie sie ist.
Das ist ja eine schöne Bescherung.
Inge, ist doch klar. Wir packen alle mit an. In 3 Tagen sieht dein Laden wieder aus wie im Jahr 1938.
Ja, danke. Aber ich lebe sehr gerne im Hier und Jetzt. Und ich schaue nicht gern zurück. Und besonders nicht ins Jahr 1938. Meine Drogerie bleibt, wie sie ist.
Schneiderin Hanna Böke.
Na prima, prima. Und wo soll dann der Film gedreht werden? Nicht vor meiner Drogerie. Ja, dann wird hier überhaupt nicht gedreht. Na, also die Schadensforderung, die Ersatzforderung, ja, die möchte ich dann aber nicht auf mir sitzen haben, ja. Und die Aufträge, ja, die können wir uns dann auch alle abschminken.
So, Inge Behrens?
Vor ein paar Wochen, da wart ihr froh, dass ich meine Drogerie modernisiert habe. Stolz wart ihr auf mich.
Ediger Händler Bollwig, ja, die Zeiten ändern sich eben.
Die Masse geht ein paar Schritte näher auf Inges Geschäft zu. Alle sind gespannt, was jetzt passiert. Inge Behrens.
Die Drogerie bleibt, wie sie ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
Inge verschwindet in ihrem Geschäft. Ratlos blicken sich die Neu-Altenburger an.
Eine Sitzung, Friseur, in der Nacht. Die Sitzung eines Krisenstabs. Bollwig, Schwarz, Radke, Schulzki und Hanna Böke sitzen in ihren Uniformen um einen Tisch in Radkes Friseurladen. Die Hakenkreuzfahne im Schaufenster ist deutlich sichtbar.
Radke, ich danke euch, dass ihr die treuesten, engagiertesten Mitstreiter bei dem Filmprojekt bei meiner Einladung zur Krisensitzung vorzeitig eröffne. Die Sitzung jetzt einziger Tagesordnungspunkt ist Drogerie von Frau Behrens.
Einspruch! Wir müssen noch ein ganz anderes, wichtiges Problem besprechen. Es ist nämlich leider so, dass ich als Glaser immer noch keinen Auftrag für den Film bekommen habe.
Franz, lass uns das doch unser Sonstiges besprechen.
Ach, dann wird es wieder vergessen und ich gehe wieder leer aus.
Wenn die Behrens sich weiter querstellt, dann gehen wir alle leer aus. Ich erwarte Vorschläge. Die Neu-Altenburger erwarten von uns, dass wir das Problem lösen.
Wir müssen der Inge irgendwie klar machen, dass sie sich mit ihrem Altersstarrsinn außerhalb unserer Gemeinschaft befindet.
Wie wollen wir denn das klar machen? Reden nützt doch bei der nichts mehr.
Wenn einer oder zwei mit ihr reden, dann nützt das gar nichts. Aber unter dem Druck der Gemeinschaft, ja, dann wird sie vielleicht einlenken.
Stimmt. Sie ist ja ein Mensch, der die Gemeinschaft braucht.
Ja, eben. Also muss ihr die Gemeinschaft klar machen, dass sie, sagen wir mal, mit ihrem Verhalten nicht mehr zu dieser Gemeinschaft gehört.
Ja, aber wie setzen wir das um?
Naja, das auflagenstärkste Blatt im Ort müsste ja mal klar Position beziehen, hm?
Drucker Schwarz?
Ja, ich könnte da schon was schreiben. Also an mir soll es nicht liegen. Flori, das gibt mir doch Gelegenheit, dir für deine unermüdliche Arbeit zu danken. Wir setzen große Hoffnung auf deine Artikel. Ja, er wird die Wende bringen. Die Sitzung ist dann beendet.
Halt, stopp! Was ist mit dem ganz anderen großen Problem, was wir noch haben?
Ja, aber auf den Einwand des Glasers achtet keiner mehr. Die Teilnehmer der Sitzung haben sich bereits erhoben.
Edeka, Intag. Leonie sitzt an der Kasse mit verheulten Augen. Florian Schwarz kommt herein und bringt ein Packen mit frischen völkischen Beobachtern. Druckerzeugnisse der bürgerlichen Presse liegen schon gar nicht mehr aus.
Der Artikel über dich ist ja wie eine Bombe eingeschlagen. 7 Leserbriefe habe ich da bekommen.
Das ist doch egal, es ist doch eh alles egal.
Flori legt den Stapel mit den völkischen Beobachtern neben die Kasse und verlässt den Laden. Leonie hat den Packen aufgeschnürt und blättert ein Exemplar durch. Herbert Bollweg hat seinen Wurststand verlassen und ist interessiert zur Kasse gegangen.
Ist denn was über Behrens drin?
Bollweg nimmt sich eine Zeitung und liest den Artikel mit höchstem Interesse durch. Auch Leonie nimmt sich nun eine Zeitung.
Was soll denn das hier jetzt? Boykottiert die Verräterin.
Insert Zeitung.
Durch ihr volksschädliches Verhalten hat sich Inge B., die Drogeriebesitzerin, selbst aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Sie kann nun nicht mehr erwarten, von den Volksgenossen unterstützt zu werden. Wer weiterhin bei der Verräterin einkauft, schließt sich ebenfalls aus der Volksgemeinschaft und wird von der Liste der Komparsen gestrichen. Und wenn er einen Auftrag bekommen hat, wird dieser annulliert.
Leonie ist schockiert. Bollweg schleppt aus seinem Lager mehrere große Kisten heran.
Ja, der Flori hat das einfach so in der Sprache von damals formuliert. Ist vielleicht ein bisschen direkt, aber inhaltlich auch richtig. Sie hat sich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Kannst du mal hier das Regal leer räumen?
Diensteifrig leert Leonie das Süßigkeitenregal, das ihr Chef sogleich mit Ware aus den Kisten auffüllt. Erst denkt sie sich nichts dabei, doch dann bemerkt sie, welche Art von Waren Bollweg nun verstärkt anzubieten beabsichtigt. Es sind Drogerieartikel, Hygienewaren, Zahnbürsten und Kämme. Entsetzt schaut Leonie ihren Chef an, dann verlässt sie das Geschäft.
Drogerie-Innentag. Inge beobachtet durch ihr Schaufenster, wie Tommy und Nils vor ihrem Geschäft Aufstellung beziehen. Sie tragen SS-Uniformen. Inge wirkt sehr ernst, ist aber gefasst. Dann geht sie zur Kühlbox, nimmt 2 Cola-Büchsen und verlässt ihr Geschäft.
Vor der Drogerie. Inge geht auf die beiden Jungs zu.
Ach, scheiß Job, was? Bei dieser Hitze. Kleine Aufmerksamkeit des Hauses.
Sie drückt den überrumpelten Wachposten die Cola-Büchsen in die Hand und geht wieder in ihre Drogerie. Nils und Tommy sehen erst sich, dann die Cola-Büchsen an. Ratlosigkeit. Tommy. Na, der Befehl lautet, keiner darf bei der Volksverräterin einkaufen. Und? Haben wir eingekauft?
Nee, wir haben ja nicht mal das Geschäft betrieben.
Eben. Was kann die Kohle dafür, dass sie aus dem Kühlregal einer Volksverräterin kommt?
Noch einmal schauen sich Nils und Tommy an. Dann vergewissern sie sich, nicht beobachtet zu werden, öffnen die Cola-Dosen und stürzen das Kaltgetränk hastig runter. Leonie geht über die Straße und erreicht die Drogerie. Die beiden stellen sich ihr in den Weg.
Tommy, willst du da wirklich rein?
Tommy zuckt stolz und überheblich sein Notizheft. Leonie schaut die beiden voller Verachtung an. Genau, das will ich.
Na, dann tu dir keinen Zwang an.
Schade, er ist sicher eine super Schauspielerin geworden.
Naja, aber wir müssen dich jetzt leider melden.
Na, ich würde es mir noch mal überlegen. Wer bei einer Volksverräterin kauft, spielt nämlich überhaupt keine Rolle mehr bei uns.
Leonie geht selbstbewusst an den beiden vorbei und betritt die Drogerie. Tommy schaut auf seine Uhr und schreibt auf.
So, jetzt geht's hier gleich zum Showdown ein bisschen. Inzwischen hat Kupala sein Ziel erreicht. Er hat den Bürgermeister abgesetzt und sozusagen die Macht an sich gerissen. Nicht ganz demokratisch, aber in dem Ort ist sowieso nicht mehr so viel demokratisch. Der sitzt also jetzt im Rathaus.
Rathaus, innen, Nacht. Im Dienstzimmer von Kupala haben es sich die Mitglieder des neuen Gemeinderats gemütlich gemacht. Radke hat die Familienbilder seines Vorgängers bereits entfernt. Er genießt sein neues Amt und fleht sich auf dem Bürgermeisterstuhl, eine Zigarre rauchend. Alle haben schon einige Zeit debattiert, der Raum ist stark verqualmt und auch mehrere Weinflaschen sind bereits geleert worden.
Bollwig, lass uns vertagen.
Radke, die Gemeinderatssitzung wird nicht eher beendet sein, bis wir nicht das Problem mit der Drogerie im Griff haben. Ich bin nicht Bürgermeister geworden, um mich zu blamieren, wenn dieser Paul Bellrat übermorgen hier sein wird und diese Drogerie in Augenschein nimmt. Und jetzt, da wir die politische Macht im Ort haben, da können wir auch andere Mittel anwenden.
Alle sehen sich an. Alle ahnen, worauf Radke hinaus will.
Ja, ja, schön und gut. Und nur wer soll's machen?
Ich Wollen nicht. Ich habe noch eine Bewährung laufen wegen der Hauerei an Silvester. Muss ganz vorsichtig sein.
Schulzki? Jetzt wird nur wieder über diese Drogerie geredet. Ich hatte mir von dem neuen Bürgermeister ehrlich gesagt mehr versprochen. Was hat sich denn an meiner Auftragslage als Glaser durch den Machtwechsel jetzt nun überhaupt geändert? Na?
Alle sehen Schulzki an. Alle scheinen in diesem Augenblick das Gleiche zu denken.
Franz, das siehst du ganz falsch. Es gibt einen Auftrag für dich.
Na endlich.
Ist es nur so, um diesen Auftrag auch wirklich zu bekommen, musst du ihn dir erstmal selbst beschaffen.
Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Na, dann denk doch mal drüber nach.
Straße, außen, Nacht. Auf ihrem Moped fahren Nils und Tommy durch den Ort. Beide sind in Bomberjackenkluft und schon etwas betrunken. Sie fahren an der Drogerie vorbei und sehen schemenhaft eine Gestalt um das dunkle Gebäude von Inge Behrens herumschleichen. Sie stellen den Motor des Mopeds aus.
Was macht denn der Schulzki da?
Hey, sieht ja aus, als ob er bei der Behrens einsteigen will.
Ja, aber warum?
Ja, Tommy und Nils verstecken sich hinter einer kleinen Mauer. Sie sehen, wie Schulzki, der sich unbeobachtet glaubt, einen großen Stein nimmt und ihn in das große Schaufenster der Drogerie wirft. Die Scheibe zerspringt.
Keil, Randale.
Hätte ich dem Schulzki überhaupt nicht zugetraut. So eine coole Aktion.
Ist doch voll cool drauf, im Wahn.
Dann zerstört der Glaser noch die moderne Neonreklame über Inges Schaufenster.
Ey, Alter, die Drogerie ist zum Abschluss freigegeben. Los, komm.
Was denn?
Tommy wirft das Moped an und beide fahren los. Keller, Hanna Böke. In dem Faschokeller von Tommy füllen die beiden eine Bierflasche mit Benzin und lassen ein Stück Textil raushängen.
Ich weiß nicht. Ey, sag mal, Nils, sollen wir echt?
Ist doch echt geil. Wenn schon der Schulzki-Randale macht, dürfen wir auch.
Ja, aber sag mal, ist denn die Inge Behrens jüdisch?
Jüdisch glaube ich nicht.
Ja, warum denn dann? Du, ich habe die immer gemocht, eigentlich. Weißt du noch, als sie uns die Cola gegeben hat? War doch irgendwie voll cool von der Alten,
Mann, oder? Alter, du bist doch echt ein Flachwichser. Du bist ein Verräter,
hä? Quatsch! Hey?
Vor der Drogerie, außen Nacht. Tommy und Nils fahren mit dem Moped an der kaputten Scheibe von Inge Behrens vorbei und werfen den brennenden Molotow-Cocktail in die Drogerie. Eine Explosion erschüttert die nächtliche Ruhe. Tommy und Nils fahren eilig davon. Die Drogerie steht in Flammen. Feuerwehr, innen, Nacht. Die Feuerwehrsirene ruft die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zusammen. Radke, Schwarz, Bollwig, Doberstein und Schulzki erreichen mit Fahrrädern oder zu Fuß das Feuerwehrgebäude. Alle beeilen sich. Das große Tor der Feuerwehr wird geöffnet.
Na los, 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 Beeilung. Wir müssen sehen, dass wir das schnell unter Kontrolle kriegen. Ausgerechnet jetzt muss es brennen. Das kann doch den Film gefährden. Beeilung! Wo brennst denn jetzt überhaupt, ne?
Bei Inge. Die Drogerie steht in Flammen.
Stumm sehen sich die Männer an. Sie wissen, dass es sich hier um Brandstiftung handelt. Jeder verdächtigt insgeheim den anderen.
Schulzki, der Glaser? Ich hab doch nur... Ich war das nicht.
Bollwig? Na los nun, mach schon.
Aber die Männer agieren plötzlich mit einer für Feuerwehrleute ganz untypischen Langsamkeit.
Bloß gut, dass die Inge gerade mit den anderen Verrätern im Ochsen sitzt. Hab sie da reingehen sehen vorhin.
Ja, das ist ja wirklich gut. Das ist ja ausgezeichnet. Kann mal jemand prüfen, ob wir genug Wasser im Löschwagen haben? Ja, gerade im Fall Inge möchten wir uns ja nichts vorwerfen lassen.
Jetzt hat auch Bollwig begriffen. Die Männer überprüfen das Löschfahrzeug in betonter Langsamkeit. Langsam öffnet Doberstein die Motorhaube des Löschwagens und schaut nach Öl. Bollwig prüft den Luftdruck der Reifen. Schulzki putzt noch einmal die Windschutzscheibe.
So, das war der Auszug aus dem Drehbuch Blühende Landschaften. Die ganze Geschichte ist eine Komödie, geht also gut aus. Das war jetzt wirklich nur ein kurzer Auszug. Und ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Danke.
Die Media Lounge 78. Ein Projekt des Mediennetzwerkes.
Blue, blue, you're the healing.